Es gibt keine gewöhnliche Predigt heute, das wird es nicht. Keine gewöhnliche, eine andersartige. Das Manuskript dieser Predigt liegt aus. Wer will, kann das nachher mitnehmen und daheim nochmal nachlesen. Bitte guckt über die Rechtschreibfehler drüber weg. Sind einige drin, in der zweiten Version sind sie nicht mehr. Dann ist schon hingewiesen worden auf diesen Abend hier am 1.7., den meine Frau und ich halten werden. Nächsten Samstag fliegen wir nach Israel und haben dann viel zum Berichten. Es gibt einige Schriften hier vorne zu mitnehmen, sind alle kostenlos, sind heute hier, nächsten Sonntag liegen sie auch noch einmal da und dann sind sie weg. Bitte bedient euch gerne, kann nachher alles weg sein. Jetzt weiß ich nicht, ob wir alle so heute hier happy sind wie der Ruben. Wenn wir in Gottesdienst kommen, egal wo, haben wir immer Besucher, die wirklich Gott gerade loben können, die einfach happy sind, dass sie Jesus kennen und die ihn auch mehr oder weniger in der Woche mehrmals stark oder weniger stark erleben. Wir haben in jedem Gottesdienst aber auch Menschen, die gerade Not haben. Wenn es heute um das Thema Israel geht, dann möchte ich gleich mal vorneweg schicken. Es geht nicht nur um das Feiern, 75 Jahre Israel, ums Feiern. Das auch. Dass es den Staat überhaupt wieder gibt und dass er jetzt schon 75 Jahre überlebt hat, ist an sich schon mega Wunder. Aber wenn wir uns mit Israel beschäftigen, dann hat es auch damit zu tun, dass dieses Volk von 70 nach Christus an, wo sie zerstreut worden sind, wo Jerusalem zerstört worden ist, dass sie ab da ständig am Beten waren. Wann dürfen sie wieder ihren eigenen Staat haben und in Jerusalem leben? Jedes Jahr am Passafest war das ihr Gebet. Jedes Jahr am Passafest feiern sie bis heute jedes Jahr, gehört dazu nächstes Jahr in Jerusalem. Dieser Satz, nächstes Jahr in Jerusalem. Wir haben es zu tun mit einem Volk, was fast 2000 Jahre auf diesen Moment gewartet hat, der dann am 14. Mai 48 eingetreten ist. Letzten Sonntag war auf den Tag das Jubiläum. Wir haben hier die Geschichte des jüdischen Volkes in junger Zeit vor uns, was aus großer, großer Not von rund 1800, 1900 Jahren gekommen ist, aus unglaublicher Not. Nicht nur Zerstreuung, auch Verfolgung, Verleumdung, Unsicherheit, Unterdrückung, Erniedrigung. Ein Volk Gottes, was ständig drauf gewartet hat, Gott, wann machst du deine Prophetien wahr? Deine Prophetien hast du doch gegeben oder machst du nicht wahr? Und sie haben mehr oder weniger festgehalten und gesagt, doch, unser Gott ist ein Gott der Treue. Der kann nicht lügen. Vielleicht sitzt du heute auch hier drin. Und du sagst, ich leide jetzt schon so lange. Jesus, es wird Zeit. Dann bleib bitte dran. Bleib bitte dran und halte diesen kleinen Funken Glauben wach, den du noch hast. Den kleinen Funken, der gilt. Freu dich im Herrn alle Wege. Der Herr ist nahe. Ob jetzt bei dem jüdischen Volk 1800 Jahre lang, er war immer um sein Volk, auch wenn es gelitten hat. Und so ist er auch mit dir. Auch wenn du gerade leidest. Im Leiden verlässt er dich nicht. Im Leiden kümmert er sich noch viel mehr um deine Seele und hält dich noch viel mehr fest, dass er dich nicht verliert. Es kann heute für dich eine ganz große Ermutigung sein, für dich, wenn du hörst, wie Gott nach so langer Zeit seine Prophetien wahrgemacht hat und dem jüdischen Volk wieder seinen Staat gegeben hat. Schau es mal dann mit dieser Brille an. Wir steigen ein mit einem kurzen Clip. Das erste ist ein Clip, mal gucken. Entschuldigung, muss man den anmachen? An. Dann gehen wir mal vor. Tut er nicht. Sonst klick du bitte. Dieser Clip stammt von einem Basketballspieler, der heißt Omri Kaspi. Danke. Und jetzt, wenn du mit der Maus drüber gehst, kommt unten, genau, stopp, ich sage noch was. Es ist auf Englisch. Ich werde es aber parallel auf Deutsch übersetzen. Er ist Israeli und ist ein bekannter Basketballspieler und er erzählt von seinem Volk jetzt, bitte. Ist es schon im richtigen Modus? Das müsste jetzt laufen, der Film, der läuft nicht. Ist es wirklich im...
Der hat keine Klappe, der ist nicht verfügbar.
Wunderbar. Dann lassen wir es. Wir gehen weiter. Nächste Folie. Jetzt gucke ich nochmal, ob das von hier aus läuft. Wir schauen mal die Größe an, dass wir sehen, von welchem riesigen Staat. Wir sprechen von Israel, das jetzt ohne diese sogenannten besetzten Gebiete 22.000 Quadratkilometer hat. Und wenn wir die besetzten Gebiete dazu rechnen, also wo die palästinensische Befreiungsorganisation verwaltet, haben wir 29.000 Quadratkilometer. Davon sind etwa 60% Wüste. Wow. 60% davon sind Wüste. Vergleichen wir das mit Baden-Württemberg. Hättet ihr das gedacht? Schrecklich großer Staat, vor dem muss man Angst haben, gell? Ja, Baden-Württemberg oder Hessen, die Zahl ist leider abgedeckt. Hessen ist etwa gleich groß wie Israel. Das Bundesland Hessen ist etwa so groß wie Israel. Von dem reden wir. Wenn wir von Israel reden, eine erste Vorbemerkung ist ganz entscheidend, dass wir sehen, die Geschichte Israels in der Bibel war auch schon immer mit Politik connected. Es gab natürlich persönliche Lebensberichte auch, aber auch im Neuen Testament ständig ist die Politik beteiligt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus, Politik inklusiv. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, hier, da kamen Weise aus dem Morgenland, König Herodes. Und er hat dann alle kleinen Jungs abschlachten lassen. Politik. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß, die andere Pua, wenn die hebräischen Frauen gebären und sie sind Junge, gleich umbringen. Politik. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wenn wir mit Israel denken, über Israel nachdenken, müssen wir als Christen, die wir in der Gefahr sind, Dinge nur geistlich zu sehen, immateriell, umdenken. Politik mit einschließen. Vor unseren Augen vollzieht sich an dem Volk Israel die Erfüllung biblischer alter Prophetie. Und es ist gut, wenn wir das schaffen, die Politik, die Gott hier tut, von ihm aus zu sehen als gewollt. Und da kommt eine zweite Bemerkung dazu. Das jüdische Volk, die jüdische Regierung, ist genauso fehlerhaft wie in biblischen Zeiten. Die jüdische Regierung ist genauso fehlerhaft wie in biblischen Zeiten. Wie fehlerlos war denn König Saul? Wie fehlerlos war David? Wie fehlerlos war Salomo? Das waren mal nur die ersten drei. Wenn wir jetzt noch weitergehen, wird es noch viel schlimmer. Schon in biblischer Zeit sehen wir das Wunder, wie Gott zu diesem Volk hält, obwohl das sich seinem Gott gegenüber sowas von mies verhält. Und das ist eigentlich das Geheimnis Israels, dass Gott an diesem Volk zeigt, ich bin ein Gott der Treue. Es macht mir für mein Leben Mut. Auf welche Hochzeit freut sich der Messias? Wir als Jesus-Leute, wir sagen, Jesus kommt wieder für die Gemeinde. Klar, wir haben ihn gepachtet für uns. Stopp. Für das jüdische Volk ist das Kommen Jesu auf den Ölberg mindestens so wichtig wie für uns, die wir mit Jesus gehen. Als die Kinder Israel in Babylon deportiert waren, haben vor allem zwei wichtige Propheten gelebt, Jeremia und Hesekiel. Und beide sagen voraus, ihr werdet eines Tages wieder heimkommen von Babylon. Aber sie sagen noch was. Nicht nur das, sondern ihr werdet eines Tages von allen vier Himmelsrichtungen, von der ganzen Welt, von überall, werdet ihr wiederkommen heim nach Israel. Und dann werdet ihr ihren eigenen Staat haben. Die Streiflichter gucken wir mal kurz an. Wir hatten es auch schon miteinander, nur zur Wiederholung. Also, sie werden von überall auf der Welt zurückkehren, nicht irgendwohin, sondern nach Israel, eine eigene unabhängige Regierung haben. Es ist dort die Rede vom König. Und das ist ein Unterschied, woanders steht dann der Knecht David, das ist dann der Messias. Aber hier vom König, das ist die Politik. Sie bringen die Wüste zum Blühen, das steht auch da, die Trümmer werden wieder aufgebaut. Nach kurzer Zeit des Friedens führt die Welt Krieg gegen den Staat, der gerade erst aufgebaut worden ist, so steht es da. Und der Krieg wird so schrecklich sein, dass sogar die israelische Armee nicht gewinnen kann. Und das heißt was? Dass sogar die israelische Armee sagen muss, wir haben keine Chance. Und dann werden sie nach dem Messias schreien und der Messias kommt und er redet sie und es steht ganz klar geschrieben, er schließt mit ihnen einen neuen Bund. Er wird ihnen alle Gottlosigkeit vergeben, so steht es wörtlich, alle Gottlosigkeit. Er wird sie reinigen von aller Gottlosigkeit. Und er wird ihnen ein neues Herz geben, den Heiligen Geist. Und noch ein Hammer weiter. Ach, da steht es nicht hier. Okay, gut. Er wird nämlich auf den Ölberg kommen, sagt Zacharia, und er wird dort wohnen in ihrer Mitte. Das sagen die Propheten. Darauf geht Israel zu. Darauf fordert Israel. Immer wieder, wenn die Rede ist vom Tag des Herrn, Bibelleser, Prophetenleser, kennen wir den Tag des Herrn. Es ist immer der Tag, wenn Gott kommt und Gericht hält. Das ist, wenn Jesus kommt und er dann für Israel das Königreich sichtbar aufrichtet. Darauf freut sich Israel. Und jetzt, ganz wichtig, eine gewisse Hochzeit hat schon stattgefunden, nämlich das Volk ist wieder im Land. Bibelleser wissen das. Das jüdische Volk und das Land gehören in Gottes Augen zusammen. Das ist ein spezielles Gelände, ein spezielles Territorium. Das gehört zu dem Volk. Da können die gar nichts dazu. Das hat Gott so festgelegt. Die waren 2000 Jahre weg aus dem Land. 1800, 1900 Jahre weg aus dem Land. Jetzt sind sie wieder im Land. Jetzt hat das Land und das Volk zusammengefunden. Wisst ihr, was jetzt noch fehlt? Der Messias. Der fehlt. Und das, darauf warten wir. Um das geht's. Also, von der Prophetie, vom biblischen Denken her, Gott hat sein Volk wieder ins Land geführt. Das ist die letzte Voraussetzung dafür, dass jetzt auch dazu der Messias kommt. Und darauf warten wir. Da warten wir als Gemeinde Jesu drauf. Wir sagen, Jesus kommt wieder. Ein zweites Mal, das jüdische Volk wartet darauf, dass das erste Mal kommt. Sie haben es nicht gecheckt. Anders mal das Thema. Und das wird dann dieser große Moment sein. Bevor aber der Staat gegründet worden ist, 1948, da gab es noch eine andere Geschichte, die Vorbereitungen. Wie hat Gott das vorbereitet, dass das jüdische Volk wieder ins Land gekommen ist und wieder einen Staat gekriegt hat? Wie hat denn Gott das vorbereitet? Staatsgründung war 14. Mai 1948. War das einfach Schnips da? Nein, das war es eben gerade nicht. Zunächst mal gibt es die Bewegung des Zionismus. Dann wurde das Land aufgebaut, die Staatsgründung und die Vorgeschichte dafür. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Ich gucke nebenher auf die Uhr. Keine Sorge. Kurz die Vorgeschichte. Wir haben vorhin schon gesagt, zwischen 70 nach Christus die Zerstreuung der Juden in alle Welt und Staatsgründung. Zeit der Verfolgung. Als Erinnerung, in Baden und in Württemberg haben die Juden die gleichen Rechte bekommen, erst wie alle anderen Bürger 1862 bzw. 1864. In Baden bzw. Württemberg haben sie erst die gleichen Rechte bekommen 1862 bzw. 1864. Vorher waren sie durch die Zeit erniedrigt, bewusst erniedrigt im Namen der Kirche. Schon im zweiten Jahrhundert gab es die ersten Theologen, die behauptet haben, die Juden haben Christus umgebracht und deswegen sind die Juden aus den Prophetien Gottes rausgeworfen worden. Die Juden hätten keine Zukunft mehr in Gottes Heilsplan. Schon ab 180 nach Christus wurde das gelehrt. Die Juden seien die Christusmörder, deswegen darf man sie plagen, deswegen darf man sie unterdrücken, deswegen darf man sie ausnützen, deswegen darf man sie bestrafen, dadurch, dass man sie schlecht behandelt, im Namen der Kirche. Man glaubt es nicht, es ist die blanke Wahrheit. Deswegen wird auch wenig darüber geredet, das ist für uns Christen von der Geschichte her eine schreckliche Last. Ich will jetzt nicht so tief gehen. Und dann kam die Zeit des Zionismus. Das haben wir jetzt gesehen. Die geheimnisvolle Bewegung des Zionismus. Zionismus bedeutet, die Juden müssen heim nach Israel ihren Staat gründen, damit sie endlich sich selber wieder verteidigen und leben können. Zion ist ein Spitzname für Jerusalem, für Israel. Zionismus bedeutet, wir Juden müssen heim nach Israel unseren eigenen Staat gründen, damit wir sicher leben und uns selber verteidigen können. Das ist Zionismus. Und der entstand erst ab 1860 etwa, also etwa 1800 Jahre nach Zerstörung des Tempels. Ne? Und plötzlich haben sich in Europa und in Russland kleine Gruppen gebildet, erst unabhängig voneinander, wo sie gesagt haben, wir müssen heim nach Palästina. Sie haben angefangen zu lernen, die landwirtschaftliche Arbeit, damit sie das Land bebauen können. Wie bebaut man Land? Sie haben angefangen, die Geografie zu studieren, die Ländernamen, die Ortsnamen. Viele Gruppen waren überhaupt nicht religiös von diesen jüdischen, zionistischen Gruppen. Die waren gar nicht religiös. Die haben nur politisch kapiert, wir Juden sind immer die Dummen. Wir sind nie sicher. Wir sind erst sicher, wenn wir uns wieder selber verteidigen können. Das war der politische Zionismus. Es gab aber auch viele jüdisch fromme zionistische Gruppen, die gesagt haben, die Propheten sagen es doch. Also dann bereiten wir uns darauf vor, dass wir unseren Staat wieder haben. Und so kam es, dass dann immer mehr Juden eingewandert sind in das damalige Palästina. Das sind verschiedene Wellen. Rund 500.000 bis 1948, die da eingewandert sind. Das hat es vorher in der Geschichte nie gegeben, so eine große Einwanderung. Das ist völlig einzigartig in der Geschichte. Das hat es vorher nie gegeben. Und wenn wir dann aber fragen, in welches Land sind sie denn gekommen? Dann sind sie gekommen in ein trostloses, runtergewirtschaftetes Land. Es gibt den Konrad Schick. Wer kennt Konrad Schick? Konrad Schick? Der Mann, der kommt von Bitz. Das ist ein Bitzer. Von Bitz, Albstadt. Wer gerne Biografien liest, ich rate euch, lest den Mann. Das ist unglaublich faszinierend. Der war in St. Krishona, aha, Bibelschule, und ist vom damaligen Chef geschickt worden als erster Missionar nach Jerusalem. Und er kam 1846 nach Jerusalem und er erzählt eben auch, was er damals vorgefunden hat. Wir fragen ja jetzt, wie sah das Land aus? Das ist die Frage. Er sagt, damals gab es Jerusalem nur innerhalb der Stadtmauer. Da gab es also außerhalb von Jerusalem überhaupt keine Häuser, keine Wohngebiete, nichts. Nur innerhalb von der Stadtmauer, das ist ein Quadratkilometer. Er sagt, unhygienisch, dreckig, Trümmer, Schutt. Und das meint er nicht böse, er hat es einfach nur beschrieben. Und das Land wüst und leer. Und er beschreibt auch, als er vom Mittelmeer dann rauf nach Jerusalem ist, das fährst du heute in 40 Minuten mit dem Auto, auch nicht ganz wegen der Großstadt, vielleicht am Schabbat sind es 50 Minuten, konnten sie damals keinen Fahrweg verwenden, sondern der Weg vom Mittelmeer rauf nach Jerusalem war ein Trampelpfad, wo maximal Kamele, Esel oder Pferde konnten. 1846. Also kein Weg, weißt, kein Karreweg, sondern Trampelpfad. Wir haben dann weiter einen Bericht von Mark Twain, den kennt ihr von Huckleberry Finn. Ja? Er hat auch eine Reise gemacht nach damaliges Palästina und er beschreibt das Land ausdrücklich als ein desolates Land, Zitat, desolates Land, ganz dem Unkraut überlassen, eine stille, trauernde Weite. Eine Verwüstung ist hier. Es gab kaum einen Baum oder einen Strauch zu sehen. Palästina ist desolat und unliebenswürdig, schreibt er in seinem Reisebericht. In so einer Situation kamen die jüdischen Menschen, haben dann begonnen, das Land aufzubauen. Ich habe ein paar Bilder hier von jemenitischen Juden. Wir haben ein halbes Jahr in einem Dorf gewohnt, wo Jemeniten angesiedelt worden sind. Die kamen dann mit dem Flugzeug aus ihrer stehengebliebenen Entwicklung im Jemen, sind gelandet, kamen dann meistens erstmal in Zelte, haben erstmal in Zelten gewohnt, bis sie dann ein Stück Land zugewiesen bekommen haben und ein paar Kühe, wo sie dann Länder, Felder anlegen konnten und dann auch solche einfachen Hütten aufstellen konnten, bevor es dann richtige Dörfer wurden. Das heißt, in dieser Zeit haben sie von nichts begonnen, etwas aufzubauen. Das Land war komplett zurückgeblieben. Die Bauern, wo es gab, die arabischen Bauern, haben sehr ärmlich gelebt. Sie haben Ländereien verwaltet von reichen Bauern im Ausland. Das muss ich gerade überlegen. Zeit ist weg. Gut. Es haben in der Zeit in Palästina gelebt etwa 367.000 Muslime. Das war die Zählung vom türkischen Zensus. 1918 hatten wir etwa 640.000 Muslime und mittlerweile schon 65.000 Juden durch diese Einwanderungswellen. Bei der Staatsgründung hatten wir dann 1,3 Millionen Muslime und 630.000 Juden. Jetzt schaut mal die Zahlen an, was fällt auf. Dass Juden eingewandert sind, haben wir gerade ja gesehen, in diesen Wellen. Aber was sehen wir jetzt parallel noch? Die Muslime haben sich auch verdoppelt. Das wird gerne verschwiegen heute in der ganzen Diskussion um Palästina, die sowieso meistens nur emotional geführt wird und nicht sachlich. Ich stelle meine Behauptung nochmal auf. Die Palästina-Diskussion heute wird meistens emotional geführt und nicht faktisch. Sondern es gab damals einen Aufschwung im Land, weil auch die Engländer, die damals das Land verwaltet haben, haben Industrie gebracht und haben Arbeiter gebraucht, haben sogar Araber angeworben und haben richtig Gehalt bezahlt. Das heißt also, es sind etwa gleich viele Juden eingewandert wie Araber. Das heißt, nicht nur Juden sind aus allen möglichen Ländern gekommen, es sind auch Araber aus allen möglichen Ländern eingewandert. Das ist ein zentraler Punkt für die Diskussion. Weil heute die Palästinenser behaupten, sie wären das palästinensische Volk und wären schon immer da gewesen. Es stimmt einfach. Stimmt nicht. Okay. Eingewandert sind etwa gleich viele Araber wie Juden. Die Staatsgründung kam dann. Ach so, Film geht nicht. Die Unabhängigkeitserklärung habe ich da, die dann verlesen wurde an diesem 14. Mai. Und da steht drin, der Staat wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Jetzt wichtig. Der Staat wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Vision der Propheten Israels gestützt sein. Er wird allen seinen Bürgern, also auch arabischen, das ist wichtig, er wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Glaubens-, Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten und gemäß UNO handeln. Es war dann so, dass in den 1930er Jahren von arabischer Seite Terror organisiert wurde, weil immer mehr Juden ins Land kamen. Parallel aber gleich viele Araber. Und dann gab es zwischen Juden-Eingewanderten und eingewanderten Arabern oder schon länger da wohnenden Arabern gab es kräftig Rabatt. Die Engländer haben damals gerade das Land verwaltet. Das Land hatte vorher der Türkei gehört. Das Gebiet Palästina, wie das Gebiet Zollernalb, wie das Gebiet Saarland, wie das Gebiet Schwarzwald hat das Gebiet Palästina zum türkischen Reich gehört bis 1917, zum türkischen Großreich. Und dann hat die UNO versucht, Lösungen vorzuschlagen, dass zwischen Juden und Arabern der Rabatz aufhört. 1947 hat dann die UNO einen Beschluss gefasst, hat gesagt, das Land muss geteilt werden in einen arabischen Staat und in einen jüdischen Staat. Die Juden haben gesagt, wir sind einverstanden. Obwohl die Landkarte wie ein Lochkäse war, das wäre nicht regierbar gewesen. Und die Araber haben gesagt, das akzeptieren wir nicht, den UNO-Beschluss. Das wird nicht bürokratisch gelöst, sondern mit Waffen. Der Beschluss von der UNO wurde nicht durchgesetzt. Die Juden waren wieder alleine, denn die englische Mandatszeit hat geendet am 14. Mai. 14. Mai hat das britische Mandat geendet und keine Lösung wurde durchgesetzt. Und dann haben sie gesagt, dann tun wir selber den Staat ausrufen. Das war der Hintergrund. Und das mit dieser Ansage, wir werden allen Bürgern dieselben Rechte gewährleisten. Wir kommen zum Schluss. Wenn wir jetzt heute in die aktuelle Situation gucken, dann haben wir hier Jordanien, wir haben hier drüben haben wir Ägypten, mit den beiden hat Israel einen Friedensvertrag und der hält. Wir haben ein Stück weiter weg, haben den Iran sitzen und der Iran lässt ja keine Gelegenheit aus, klarzustellen, dass sie Israel vernichten wollen. Das wollen die, definitiv. Weil es direkt gerade nicht so möglich ist, unterstützen sie im Libanon, unterstützen sie die Terrorgruppe Hisbollah. Hisbollah heißt Partei Allahs. Und sie rüsten die aus und auf. Die Hisbollah ist mittlerweile nicht mehr nur im Libanon, sondern auch in Syrien. Und hier wird sie trainiert vom Iran. Und Syrien lässt das zu, weil Syrien schon immer ein Feind von Israel ist. Wir haben hier im Gaza-Streifen haben wir die Hamas sitzen. Die Hamas wird ebenfalls vom Iran unterstützt. Neulich die 5-Tage-Krieg, wisst ihr noch, letzte Woche 5 Tage, hat es unten wieder, sind Raketen geflogen. In 5 Tagen 1200 Raketen vom Gaza-Streifen rüber nach Israel. Aber nicht von der Hamas, sondern von der anderen Terrorgruppe, Islamischer Dschihad. Gibt also verschiedene, palästinensischer Dschihad. Also hier sitzen die Feinde und dann sitzen in der Westbank palästinensische Autonomiebehörde, PA, palästinensische Autonomiebehörde, regiert die PLO, Palestinian Liberation Organization, das ist die Terrororganisation PLO. Abbas ist der Chef. Abbas hat zum Beispiel das Attentat in München an den Sportlern, hat Abbas finanziert. Der war jetzt palästinensischer Präsident ist. Das heißt, wir haben also um Israel rum, vom Norden her, im Libanon die Feinde sitzen, in Syrien haben wir sie sitzen, hier haben wir sie sitzen und im Gazastreifen. Und dann fragen wir, Wer ist eigentlich der Feind? Zum Beispiel zwischen dem letzten Jahr Gedenktag an die gefallenen Soldaten und auch die Terroropfer, das ist immer etwa April, Mai im Jahr, Yom HaZikaron, zwischen 22 und 23 kamen durch Terror hinzu, jetzt könnte ich euch fragen, schätzt mal, wie viele Leute in diesem einen Jahr durch Terror umgekommen sind, aber das ist keine gute Schätzaufgabe. Also allein in einem Jahr sind 59 Soldaten und Soldatinnen durch Terror umgekommen. Plus 31 Zivilisten. Davon reden wir. Wir kommen zum Schluss. Ja, lass mal. Als Israel in Persien war mit der Esther. Wer wollte da das jüdische Volk auslöschen? War das nur der Haman, der das jüdische Volk auslöschen wollte? Pharao Ägypten, wollte der Pharao das jüdische Volk ausrotten? Es steht jeweils der Teufel dahinter, der Feind Gottes, der sich der Politik bedient. Deswegen ist gut, wenn wir sehen, einerseits hat Gott heute dadurch, dass das jüdische Volk seinen Staat hat, eine Megaprophetie erfüllt. Er ist am Werk, er steht zu seinem Volk nach den 1800 Jahren. Schwierige Aufbauzeit und trotzdem müssen sie ihr Land noch verteidigen. Wir haben die Zahlen gehört, Terroropfer von der Armee her und unter den Zivilisten bis heute. Jedes Jahr und trotzdem erfüllt Gott seine Prophetie und Jesus wird kommen zu seinem Volk auf den Ölberg. Der Feind versucht vieles zu vernichten, kaputt zu machen, aber wir kennen den Feind und wir wissen, was hinter der Fassade läuft und können das einordnen. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke, dass unser Leben in deiner Hand steht. Wenn wir es dir gegeben haben, und du hast gesagt, keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Und danke, dass du zu deinem jüdischen Volk hältst in einer unglaublichen Treue. Ich danke dir, dass du damit uns ein Bilderbuch gibst über deiner Treue zu Menschen, die mit dir einen Bund geschlossen haben. Dass es eben doch letztlich du bist, der uns durchbringt, der uns bei sich bewahrt, der hinter der Fassade unser Leben gut leitet, Segen vorbereitet, Zeitpunkte des Segens einplant. So bete ich jetzt für die unter uns, Herr Jesus, die gerade nicht so happy drauf sind. Dann lass es jetzt in ihrem Herzen sie spüren. Du bist bei ihnen, auch wenn es gerade eine Wüstenzeit ist. Und es wird die Zeit des Neuaufbaus kommen, wo du neuen Segen schenken wirst. Und wir beten miteinander für dein Volk, beschütze sie, segne die Regierung und lass viele heute schon Jesus dich erkennen. Segne auch die Araber, wo auch viele Gemeinden schon sind. Segne sie, dass sie zum Frieden mit dir finden. Danke, dass wir dich kennen und deine Pläne. Amen.